Ja, ich wünsche euch allen einen gesegneten Sabbat. Ich freue mich, dass ich nach langer Zeit wieder mal hier vorne stehen darf und euch mit dem Wort Gottes dienen kann. Es wurde mir gesagt, es ist wahrscheinlich schon Jahre her, dass ich das letzte Mal hier in Marienberg gepredigt habe. Viele Menschen feiern in diesen Tagen Ostern und ich wollte das zum Anlass nehmen, um mit euch über eine bestimmte Person, nämlich Pontius Pilatus, nachzudenken. Pontius Pilatus, wie wir wissen, war der römische Statthalter von Judäa und er kam als fünfter Präfekt der Provinz Juda im Jahr 26 nach Christus an die Macht. Und wir wissen nicht viel über ihn, was vorher in seinem Leben geschehen ist. Erst mit seiner Ankunft in Judäa betritt er quasi die Bühne der Weltgeschichte. Aber man kann sicherlich davon ausgehen, dass es eine gehörige Portion Durchsetzungsvermögen benötigte, um diese Position zu bekommen, und er genoss auch sicherlich das kaiserliche Vertrauen. Wir wissen auch nicht, woher er kam, aber der Name Pontius Pilatus verrät uns, dass er aus dem Geschlecht der Pontier kam. Und die stammten aus Mittelitalien und gehörten dem Ritterstand an. Und dieser Rang eines römischen Ritters verschaffte einem dann auch den Zugang zu höheren Ämtern, zu höheren Positionen. Und so wurde er dann auch Statthalter eines Tages. Aber was sehr interessant ist, wisst ihr, dass viele Skeptiker die Bibel anzweifelten, weil sie sagten, es gibt keine historischen Aufzeichnungen von Pontius Pilatus. Nämlich erst 1961 entdeckte eine Gruppe von Archäologen in der Gegend von Caesarea ein Kalksteinfragment, wo der Name Pontius Pilatus eingraviert war, eingemeißelt war. Also wir können der Bibel, Gottes Wort, Vertrauen schenken. Es gibt genügend historische Quellen und immer noch wieder finden Archäologen Dinge, die auf die Glaubwürdigkeit der Bibel hindeuten. Die Geschichte, die ich euch heute erzählen möchte, beginnt ganz früh an einem Freitagmorgen. Woher wissen wir so genau, wann diese Geschichte stattgefunden hat? Ja, das Johannesevangelium befasst sich intensiv mit den letzten Tagen von Jesu Leben hier auf Erden. Und wir können mit Sicherheit sagen, dass diese Geschichte ganz früh an einem Freitagmorgen stattgefunden hat, nämlich an dem Freitag, an dem Jesus starb. Ich möchte euch einladen, ich hoffe, ihr habt eure Bibeln mitgebracht, mit mir zusammen Johannes 18 aufzuschlagen. Johannes 18, Vers 28. Da heißt es: Sie führten nun Jesus von Kaiaphas in das Prätorium. Also mit sie sind die jüdischen Führer gemeint. Es war aber noch früh und sie selbst betraten das Prätorium nicht, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passa essen könnten. Als Statthalter war der Palast des Pontius Pilatus direkt mit dem Prätorium, also mit dem Provinzgericht, verbunden. Und die Bibel berichtet uns hier, dass die jüdischen Führer Jesus schon ganz früh dorthin gebracht haben. Aber interessant, was steht hier? Sie sind selber nicht in diesen Gerichtssaal hineingegangen. Warum? Weil sie sich nicht verunreinigen wollten. Denn das Passafest stand bevor und beim Passafest gab es bestimmte zeremonielle Reinigungen. Und da die Heiden daran nicht teilgenommen haben, wäre jeder, der ein heidnisches Haus betreten hätte, wieder unrein geworden. Und so haben die jüdischen Führer also Jesus quasi in diesen Gerichtssaal getrieben, aber selbst draußen gewartet. Wir müssen wissen, dass Pilatus die Juden gehasst und verachtet hat. Außerdem haben wir gelesen, wurde er sehr früh geweckt an diesem Freitagmorgen. Und wir können uns sicherlich vorstellen, dass er wütend und verärgert herauskommt und sich fragt, warum weckt ihr mich so früh? Was wollt ihr von mir? Und dann heißt es hier in Vers 29, lesen wir weiter, da ging Pilatus hinaus und fragte, was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Und dann Vers 30, sie antworteten und sprachen zu ihm, wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Was fehlt in ihrer Antwort? Es gibt keine Anklage. Es gibt keine Anklage, seht ihr das? Und das war auch ganz bewusst, das war kalkuliert. Sie wussten genau, dass es vor einem römischen Gericht wirklich gar nichts gab, um Jesus zu verurteilen. Deshalb haben sie hier eine sehr subtile und verführerische Antwort gegeben. Was haben sie gesagt? Sie haben gesagt, Petrus, wenn er nicht schuldig ist, warum sollten wir ihn dann zu dir bringen? Aber sie haben es sehr geschickt vermieden, zu erklären, was Jesus eigentlich überhaupt getan hat. Und dann sagt Pilatus hier in Vers 31, so nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Und nun verraten die Juden, warum sie eigentlich gekommen sind. Nämlich im zweiten Teil dieses Verses, da sprachen die Juden zu ihm, es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu was? Zu töten. Wir wollen ihn töten, aber wir brauchen deine Erlaubnis. Denn ohne dich können wir das nicht tun. Das Problem war nämlich, dass Pilatus als Provinzpräfekt der alleinige war, der das Recht hatte, das Todesurteil zu fällen. Ohne Pilatus war es ihnen nicht möglich. Dann sehen wir in Vers 34, dass Pilatus plötzlich anfängt, alleine mit Jesus zu sprechen. Ich stelle mir vor, wie Pilatus dort so am Eingangstor steht von einer riesigen Steinhalle, einer riesigen Säulenhalle. Und Jesus, der Gefangene, ist ganz allein da in diesem Gericht. Und die skrupellosen Juden, die stehen draußen. Und jetzt geht Pilatus hinein und er fängt an, alleine persönlich mit Jesus zu sprechen. Und er fragt ihn hier in Vers 34, Vers 33, bist du der König der Juden? Jesus beantwortet diese Frage nicht gleich, sondern stattdessen stellt Jesus eine Gegenfrage. Wir sehen das dann in Vers 34. Jesus antwortete ihm, redest du das von dir selbst aus oder haben es dir andere von mir gesagt? Jetzt kommt ein interessanter Punkt. Immer wenn Gott in der Bibel eine Frage stellt, ist das nicht ohne Grund. Gott ist ja allwissend. Gott kann jede Frage beantworten. Warum stellt er diese Frage? Die erste Frage, die wir in der Bibel finden, finden wir wo? Im Garten Eden. Nach dem Sündenfall fragte Gott Adam, wo bist du? Wo bist du? Und das hatte allein den Zweck, ihn zum Nachdenken zu bringen. Auch wenn es damals noch kein Instagram gab, kein TikTok, kein WhatsApp oder was auch immer, die Nachricht von Jesus hatte die Runde gemacht in Jerusalem. Und aus dem Buch des Leben Jesu erfahren wir, dass sogar Pilatus von der Auferstehung von Lazarus gehört hatte. Woher kommt denn eigentlich Glaube? Die Bibel sagt uns in Römer 10, Vers 17, der Glaube kommt vom Hören. Jesus wusste, dass in diesem verdorbenen Denken von Pilatus ein kleines Samenkorn des Glaubens gepflanzt worden war. Und deshalb fragt Jesus nun Pilatus: Redest du das von dir selbst aus oder haben es andere von mir gesagt? Warum stellt er diese Frage? Jesus stellte diese Frage, weil er wollte, dass Pilatus zugab, dass es in seinem eigenen Herzen eine wachsende Überzeugung bereits gab. Jesus war ja die ganze Nacht schon zu Unrecht beschuldigt worden, aber trotzdem, obwohl er jetzt eigentlich müde war und kaputt war, hatte er nur das eine Ziel, Pilatus zu retten. Er wollte ihm eine Chance geben, damit diese Überzeugung, die schon in ihm war, noch weiter wachsen konnte. Und auch in deinem Leben kommt der Moment, in dem der Heilige Geist dich auffordert, nach deiner Überzeugung zu leben, nach deiner Überzeugung zu handeln. Und auch heute spricht der Heilige Geist zu dir. Aber wisst ihr, dass wir oft den gleichen Fehler machen wie Pilatus? Vergessen wir nicht die Ironie dieser Situation. Jesus war doch der Gefangene und vor ihm stand Pilatus, der römische Statthalter, der sich diese Position wahrscheinlich durch viel Blutvergießen erworben hatte. Und jetzt fragt Jesus ihn, ob er glaubt, dass er ein König ist. Pilatus wurde in diesem Moment stolz. Er war Römer, er hasste Juden. Er realisierte, dass es lächerlich war, wenn er jetzt zugeben würde, was in seinem Denken schon zu wachsen begonnen hatte. Und Stolz stieg in seinem Herzen auf. Und das sehen wir dann auch in Vers 35. Er antwortete nämlich: Bin ich denn ein Jude? Diese Worte sind voller Sarkasmus. Pilatus' erster Fehler war, dass er das gehörte, dass er das verdrängte, was der Heilige Geist als der Heilige Geist zu ihm gesprochen hat. Er wollte seine innere Überzeugung nicht preisgeben. Auch wir suchen oft nach Ausreden, damit wir nicht nach unserer Überzeugung handeln müssen. Seht einmal, was als nächstes geschieht in Vers 36. Da sagt Jesus: Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Diese Worte waren eigentlich Beweis genug dafür, dass man Jesus nicht verurteilen konnte. Warum? Denn Jesus sagt: Ich bin ein König, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Königreich wird nicht durch irdische Länder hier begrenzt. Mein Königreich ist nicht mal von diesem Planeten. Und deshalb sagt Pilatus dann auch in Vers 37: So bist du dennoch ein König? Fragt er ihn. Und Jesus antwortet: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Und dann sagt er diesen letzten Satz, der wirklich die Neugier von Pilatus geweckt hat. Da heißt es nämlich: Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Wir dürfen nicht vergessen, draußen stehen diese jüdischen Führer und Priester und sie hören zu. Und Jesus antwortet ihm hier: Ich bin ein König, aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Und er beginnt von einem Reich zu sprechen, das darin besteht, dass die Wahrheit in die Herzen der Menschen kommt. Und in diesem Moment wächst in Pilatus diese Sehnsucht, die Wahrheit kennenzulernen. Sein Herz sehnt sich danach, zu erfahren, was die Wahrheit ist und wie er sie überhaupt erlangen kann. Und nun stellt er die Frage aller Zeitalter in Vers 38. Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Liebe Geschwister, das ist die wichtigste Frage, die jemals gestellt wurde. Seit jeher hat die Menschheit nach der Antwort auf diese Frage gesucht. Wisst ihr, dass die Philosophie allein dazu existiert, um diese Frage zu beantworten? Was ist Wahrheit? Aber wisst ihr, was noch viel interessanter ist? Pilatus stand in diesem Moment vor dem einzigen Wesen, das ihm wirklich die Antwort auf diese Frage geben konnte. Aber so erstaunlich, wie es auch gewesen ist, dass ein römischer Statthalter einen jüdischen Gefangenen diese Frage stellt, nun begeht Pilatus hier seinen zweiten Fehler. Was ist sein zweiter Fehler? Lasst uns Vers 38 genauer anschauen. Es heißt, dann nehme ich weiter, und nachdem er das gesagt hatte, was passiert? Ging er wieder hinaus. Mit anderen Worten, Pilatus hat überhaupt nicht auf eine Antwort gewartet von Jesus. Und warum war das so? Der Geist der Weissagung verrät uns, dass draußen ein Tumult entstand und die jüdischen Priester ungestüm sofortiges Handeln von Pilatus gefordert haben. Also Satan hatte hier seine Hände im Spiel, und das war jetzt der zweite Fehler von Pilatus. Denn so sicher, wie es einen Himmel gibt, gibt es auch einen Teufel, der alles tun wird, um dich abzuhalten, die Antwort auf die Frage, was ist Wahrheit, zu hören. Wenn es notwendig ist, wird Satan dich befördern. Er wird dir viele schöne Dinge geben. Er wird dich vielleicht sogar im Lotto gewinnen lassen. Aber er wird alles tun, damit du niemals diese Wahrheit hören wirst. Was hätte Jesus wohl zu Pilatus gesagt, wenn er ihm zugehört hätte? Habt ihr euch das mal gefragt? Vielleicht hätte er gesagt: Meine Worte sind die Wahrheit. Aber ich glaube, er hätte gesagt: Ich bin die Wahrheit. Lass dich niemals von Satan abhalten, die Wahrheit zu hören. Pilatus war überzeugt, dass Jesus unschuldig war. Und so heißt es dann in Vers 38, im letzten Teil: Ich finde keine Schuld an ihm. Eine Frage: Wenn der Statthalter, der römische Statthalter, Jesus nicht für schuldig hält, was muss er dann tun? Was ist die logische Konsequenz? Er muss ihn freilassen. Aber das tut Pilatus seltsamerweise nicht. Pilatus hat es nicht getan, und ich möchte euch zum dritten Fehler von Pilatus führen. Wir gehen jetzt in das Lukas-Evangelium, und dort, ihr könnt euren Finger in Johannes 18 lassen. Wir gehen in Lukas 23, Vers 5. Wir kommen später noch einmal wieder zu Johannes 18 zurück. Wir beginnen jetzt, oder wir führen die Geschichte dort fort, wo wir im Johannes-Evangelium aufgehört haben, nämlich da, wo Pilatus sagte: Ich finde keine Schuld an ihm. Und so heißt es dann in Lukas 23, Vers 5: Sie aber bestanden darauf und sprachen: Er wiegelt das Volk auf, indem er in ganz Judäa lehrt, angefangen in Galiläa bis hierher. Und dann fragt Pilatus hier in Vers 6, ob er ein Galiläer ist. ob Jesus ein Galiläer ist. Wir haben gesehen, Pilatus hätte Jesus eigentlich jetzt freilassen müssen. Das wäre die logische Konsequenz gewesen. Er hat keine Schuld an ihm gefunden. Aber jetzt begeht er seinen dritten Fehler. Und das ist der gleiche Fehler, den viele von uns auch heute noch machen. Pilatus wusste eigentlich genau, was er zu tun hatte, aber er wollte das Problem, Jesus freizulassen, nicht selbst lösen. Er schickt ihn einfach, das lesen wir in Vers 7, wo schickt er ihn hin? Zu Herodes. Er wollte einfach diese richtige Entscheidung umgehen. Ich glaube, dass es auch heute hier unter uns Menschen gibt, die den gleichen Fehler vielleicht machen. Gott hat dir eine Wahrheit offenbart und er stellt dich vor eine Entscheidung. Vielleicht bedeutet es, dass du deinen Lebensstil ändern musst. Vielleicht musst du bestimmte Dinge in deinem Leben aufgeben. Vielleicht musst du auch anfangen, Dinge anzupacken. Vielleicht bedeutet es sogar, dass du nach Hause gehen musst und eine Beziehung beenden musst. Oder vielleicht musst du zu deinem Arbeitgeber gehen und sagen, dass du den Sabbat heilig halten möchtest. Wie auch immer deine Entscheidung sein mag. Ich möchte, dass ihr jetzt genau aufpasst, was mit Pilatus passiert ist. Pilatus sagt hier, dass er sich nicht damit beschäftigen will. Das soll Herodes machen. Und er will einfach nicht diesen Konflikt jetzt hinaufbeschwören. Und so ähnlich geht es uns doch auch. Wir rechtfertigen uns, wir sagen, naja, wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann bin ich Gott treu. Dann fange ich an, Gott treu zu sein. Wenn ich endlich im Ruhestand bin und viel Zeit habe, dann mache ich Missionsarbeit. Dann gehe ich raus in die Stadt. Oder keine Sorge, ich werde meinen Partner schon zu Gott bekehren. Wir wissen eigentlich, was richtig ist und vermeiden es, das Richtige zu tun. Und damit begehen wir den gleichen Fehler wie Pilatus. Nun schickt Pilatus hier Jesus zu Herodes und wir wissen, dass Herodes eine nicht so schöne Vergangenheit hatte. Es war nämlich derselbe Herodes, der Johannes den Täufer getötet hatte. Wie kam es dazu? Herodes hatte sich eigentlich über die Predigten von Johannes dem Täufer gefreut. Aber Johannes der Täufer hatte eine klare Botschaft gehabt. Und einmal hat Johannes direkt zu Herodes gesagt, es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders zur Frau nimmst. Und er hat im Grunde genommen gesagt, du lebst in Sünde. Und das Ergebnis war schließlich, dass der größte aller Propheten umgebracht wurde. Nur weil er die Wahrheit gesagt hat. Und jetzt viele, viele Jahre später ist Herodes schon nicht mehr so empfänglich für das Wirken des Heiligen Geistes. Aber wenn wir Vers 8 lesen, dann heißt es hier, Herodes aber freute sich sehr, als er Jesus erblickte. Also Herodes war sehr glücklich, als er Jesus sah. Warum? Er wollte ihn schon lange sehen, weil er viel von ihm gehört hatte und weil er hoffte, ein besonderes Zeichen von ihm zu sehen. Im Leben Jesu erfahren wir, dass Herodes sogar Behinderte und Kranke hereinbringen ließ. Was sollte Jesus nämlich tun? Das heißt hier, im Leben Jesu, Seite 727, auf Anordnung des Königs brachte man Kranke und Gebrechliche herein und Jesus wurde aufgefordert, seinen Anspruch durch ein Wunder zu rechtfertigen. Also Herodes bat Jesus, die Kranken zu heilen. Und er hatte die Vorstellung, wenn du das tust, dann lasse ich dich frei. Aber schaut euch einmal Vers 9 an. Er legte ihm denn auch viele Fragen vor. Aber was tut Jesus hier? Aber er gab ihm keine Antwort. Das ist doch seltsam. Jesus sagt kein einziges Wort. Er hat doch mit Pilatus gesprochen. Wollte ja, Jesus nicht mit einem König sprechen? Er hat sehr deutlich zu Pilatus gesprochen, aber zu Herodes sprach er kein einziges Wort. Aber indem er schwieg, war das der schärfste Tadel, den er Herodes geben konnte. Ich möchte dir sagen, wenn du dem Licht nicht folgen willst, das Gott dir schon offenbart hat, dann hat Gott keine weiteren Worte für dich. So ernst es leider ist. Herodes hatte nämlich die Predigt des Johannes abgelehnt. Und nun hatte der Himmel keine Gnadenbotschaft mehr für Herodes. Und Herodes wurde sehr zornig. Im Leben Jesu, Seite 729, lesen wir, das Gesicht des Herodes wurde dunkelrot vor Zorn. Sich an das Volk wendend, klagte er mit erregter Stimme Jesus als Betrüger an. Zum Herrn sagte er darauf, wenn du keinen Beweis für deine Behauptung geben willst, werde ich dich den Soldaten und dem Volk ausliefern. Vielleicht werden sie dich zum Sprechen bringen. Bist du ein Betrüger, dann ist der Tod aus ihren Händen nur das Urteil, das du verdienst. Bist du aber Gottes Sohn, dann rette dich, indem du ein Wunder wirkst. Und kaum waren diese Worte gefallen, als ein Sturm gegen Jesus losbrach. Gleich wilden Tieren stürzte sich die Menge auf ihre Beute. Jesus wurde hin und her gerissen und auch Herodes folgte der Menge in der Absicht, den Sohn Gottes zu demütigen. Jetzt kommt ein interessanter Satz. Hätten nicht die römischen Soldaten eingegriffen und die wilde Schar zurückgedrängt, der Heiland wäre in Stücke gerissen worden. Wäre Jesus schon an dieser Stelle gestorben. Aber die römischen Soldaten griffen ein. Herodes konnte Jesus nicht verurteilen. Also schickte er ihn wieder zurück zu Pilatus. Und Pilatus hatte sich schon gedacht, ich habe das Problem gelöst, ich habe Jesus weggeschickt. Jemand anders muss jetzt die Entscheidung übernehmen. Aber jetzt kommt dieser Jesus wieder. Es ist wie in einem schlechten Traum, der nicht enden will. Und plötzlich steht Pilatus wieder Jesus gegenüber. Und er muss sich schon wieder mit Jesus auseinandersetzen. Und so lesen wir in Vers 13 bis 15 in Lukas 23. Pilatus aber rief die obersten Priester und die führenden Männer und das Volk zusammen und sprach zu ihnen: Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als mache er das Volk abtrünnig. Und siehe, als ich ihn vor euch verhörte, habe ich an diesem Menschen keine Schuld gefunden, deretwegen ihr ihn anklagt. Aber auch Herodes nicht. Denn ich habe euch zu ihm gesandt und siehe, es ist nichts von ihm verübt worden, was des Todes würdig wäre. Also Pilatus wiederholt hier, dass Jesus unschuldig ist. Und er zitiert sogar nochmal Herodes und sagt, auch Herodes hat keine Schuld an ihm gefunden. Nichts, was des Todes würdig ist. Und jetzt begeht Pilatus seinen vierten Fehler. Schaut Vers 16. Da heißt es, darum will ich ihn züchtigen und dann freilassen. Züchtigen, das klingt ja so harmlos, oder? Ich will ihn züchtigen, ich will meine Kinder zurechtweisen. Aber Pilatus schlägt hier keine leichte Strafe vor Jesus vor. Denn die römische Methode der Geißelung war eine brutale Auspeitschung. Wir wissen, dass die Peitsche aus vielen Ledersträngen bestand am Ende und dass in diese Lederstränge Knochen und Metallstücke, dass die da befestigt wurden. Und so war es nicht ungewöhnlich, dass ein Krimineller sogar an der Geißelung starb, bevor er überhaupt gekreuzigt werden konnte. Es war jetzt also so ein folgenschwerer Fehler, den Pilatus hier beging, der nicht mehr rückgängig machbar war. Er hatte zugegeben, dass er unschuldig ist. Er hatte es selbst zweimal bereits gesagt. Wir hatten davon gelesen. Er hatte sogar Herodes zitiert. Aber jetzt kommt der Punkt, wo die Juden wissen, dass Pilatus bereit war, Jesus zu geißeln, nur um sie zufriedenzustellen. Nur um sie glücklich zu machen. Was war also Pilatus' Fehler? Er wollte Menschen glücklich machen, anstatt das zu tun, was eigentlich richtig war. Vielleicht sind auch heute hier einige im Saal, die das gleiche Problem haben. Ich selber schließe mich da nicht aus. Wenn wir zurückschauen, sehen wir, dass es vielleicht etwas gab in unserem Leben, was Gott von uns wollte. Aber es war uns wichtiger, dass wir unseren Freunden oder unserem Partner, unseren Kindern oder wem auch immer, dass wir ihnen gefallen, dass wir sie glücklich machen. Dass wir Menschen gefallen. Wir handeln nicht entsprechend der Wahrheit, weil wir Angst haben, was Menschen vielleicht über uns denken könnten. Vielleicht sitzt du hier und du würdest gerne die Wahrheit sagen. Du würdest vielleicht sogar gerne dafür einstehen. Aber da ist vielleicht dieser eine Mensch in deinem Leben. Aber der Einzige, an den du denken solltest, ist Jesus. Möchtest du nicht für Jesus einstehen? Möchtest du nicht der Wahrheit folgen? Willst du nicht die richtige Entscheidung treffen? Wer weiß, was morgen ist? Jedes Mal, wenn wir denken, ja, ich mache es später, dann ist es der Teufel, der uns glauben lässt, wir hätten noch viel, viel Zeit. Lasst uns nochmal zurückgehen in Johannes 18. Und wir nehmen die Geschichte wieder auf in Vers 39. Johannes 18, Vers 39. Da heißt es: Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch am Passafest einen freigebe. Wofür stand eigentlich das Passafest? Wenn wir uns nochmal erinnern an die Geschichte des Passafestes. Es war die Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten. Es war quasi wie ein nationaler Tag der Freiheit, den sie gefeiert haben. Und wir wissen, dass die Juden von überall herkamen nach Jerusalem, um dieses Fest zu feiern. Und während dieser Feierlichkeiten gab es eine besondere Tradition, nämlich, dass ein Gefangener begnadigt wurde. Und Pilatus denkt jetzt in diesem Moment, ich weiß, dass Jesus unschuldig ist, aber was kann ich tun, damit er überhaupt freikommt? Die Juden wollten Blut sehen, ich habe ihnen Blut gegeben, aber jetzt denkt er an das Passafest und die Möglichkeit, einen Gefangenen freizulassen. Und jetzt macht er etwas, ja, ganz Politisches. Was tut er? Er holt den schlimmsten, den gefürchtetsten, den ja, grausamsten Verbrecher der ganzen Provinz und stellt ihn direkt neben Jesus. Und was hat er sich dabei gedacht? Er dachte, dass dieser Kontrast zwischen Unschuld und Schuld, dass der so groß ist und so überzeugend ist, dass die Menschen Jesus wählen, dass sie sich für Jesus entscheiden und ihn freigeben. So heißt es dann hier in Vers 39, wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Und jetzt kommen wir auch zum fünften Fehler von Pilatus. Er sagt nämlich quasi, ich habe nicht den Mut zu entscheiden. Also tue ich einfach, was ihr entscheidet. Ich lasse euch entscheiden. Denkt ihr, es gibt heute noch viele Menschen, die das genauso machen? Ich denke ja. Ich sage euch, ich bitte euch, macht eure Entscheidung nicht von der Entscheidung eines anderen abhängig. Vielleicht hoffst du, dass jemand im Glauben vorangeht, damit du ihm folgen kannst. Mit anderen Worten, wenn er sich entscheidet, dann werde ich mich entscheiden. Aber wisst ihr, wenn ihr Jesus nachfolgen wollt, dann müsst ihr ihm auch folgen, wenn niemand anderes den Weg mit ihm geht. In dieser Menge damals, da waren nicht nur diese mörderischen, hasserfüllten Juden, sondern Satan hatte dort auch Dämonen platziert. Dämonen in Menschengestalt. Und jetzt sehen wir hier in Vers 40, da schrien sie wieder alle und sprachen, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Habt ihr euch mal gefragt, was der Name Barabbas bedeutet? Der Name Barabbas setzt sich eigentlich aus zwei verschiedenen Wörtern zusammen. Nämlich der Vorsilbe Bar. Wisst ihr, was Bar bedeutet? Bar bedeutet Sohn. Und jetzt kommt der interessante Teil. Was ist der zweite Teil? Der zweite Teil ist Abba. Was bedeutet Abba? Vater, ich höre es hier schon, Vater. Also Barabbas bedeutet Sohn des Vaters. Ist das nicht interessant? Und Ellen White verrät uns, dass Barabbas sogar ein falscher Messias war. Und das ist jetzt wirklich hochinteressant, denn das hat eigentlich auch prophetische Bedeutung hier. Denn die Menge sollte an diesem Tag über zwei Menschen entscheiden, die beide, was? Sohn des Vaters waren. Und am Ende der Zeit, wie wird es am Ende der Zeit sein? Da wird diese Entscheidung noch einmal getroffen werden. Da müssen wir auch entscheiden. Denn dann werden die Massen wieder vor diese Wahl gestellt. Und viele werden sich für den falschen Messias entscheiden. Auch wir sind Söhne oder Töchter des Vaters. Wir sind aber wie dieser verdorbene, kriminelle Barabbas. Wir sind des Todes schuldig. Wir hätten sterben sollen. Aber wir sehen hier, Jesus nimmt unseren Platz ein. Welch unbegreifliche Liebe. Pilatus' Fehler war, dass er dachte, dass ein anderer die Entscheidung für ihn treffen würde. Und so heißt es dann in Johannes 19, wir gehen ein Kapitel weiter, Vers 4, da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Wie oft haben wir jetzt gehört, dass Pilatus sagt, er ist unschuldig? Habt ihr mitgezählt? Schon das dritte Mal. Indirekt mit dem Zeugnis von Herodes sogar ein viertes Mal. Pilatus wusste, was er hätte tun sollen. Er hätte Jesus freilassen müssen. Aber in Vers 5, heißt es dann, nun kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und den Purpurmantel. Und er spricht zu ihnen, seht, welch ein Mensch. Warum musste das jetzt sein? Warum hat Pilatus jetzt nochmal Jesus so leidend nach dieser Geißelung mit dieser Dornenkrone nochmal vor die Menschen gestellt? Er hat gehofft, dass sich doch jemand für ihn einsetzt. Dass jemand doch für Jesus einspringt und sagt, lasst ihn frei. Er dachte, wenn die Menschen ihn sehen, wie er blutet und leidet, dann wird doch ihr Herz erweicht. Aber es kam zum komplett gegensätzlichen Effekt. Wir sehen das in Vers 6. Als nun die obersten Priester und die Diener Jesus sahen, schrien sie und sprachen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Wie oft hat er es jetzt gesagt? Schon 4-mal. Ich finde keine Schuld an ihm. Und dann Vers 7, die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu was? Zu Gottes Sohn gemacht hat. Und dann heißt es in Vers 8, als Pilatus diese Worte hörte, fürchtete er sich noch mehr. Die Juden bringen nun eine ganz neue Tatsache in den Prozess hinein. Sie sagen, schau Pilatus, dieser Mann behauptet, dass er der Sohn Gottes ist. Ihr müsst wissen, viele der Römer waren Mithras-Anhänger. Im Mithras-Kult, da glaubte man, dass die Götter im Himmel wohnen und dass von Zeit zu Zeit die Götter auf diese Erde herniederkommen würden und so aussehen würden wie du und ich und unter den Menschen wandeln würden. Und in diesem Moment hier, da fragt sich Pilatus, weil es heißt hier, er fürchtete sich. Warum fürchtet er sich? In diesem Moment fragte sich Pilatus, ob dieser Mensch, der jetzt vor ihm steht, mit dieser Dornenkrone, ob dieser Mensch nicht vielleicht ein göttliches Wesen ist. Und das veränderte ganz viel für Pilatus. Denn wir sehen hier in Vers 9, und er ging wieder in das Prätorium hinein und sprach zu Jesus, woher bist du? Er wusste doch, wir haben es ja schon gelesen, er wusste, dass Jesus aus Galiläa kam. Aber das ist nicht die Frage, die er ihm stellt. Die Frage ist vielmehr, von welchem Planeten kommst du? Von welchem Stern kommst du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. In Vers 12 heißt es dann, von da an suchte Pilatus, ihn freizugeben. Pilatus wollte ihn jetzt wirklich freilassen. Aber die Juden schrien und sprachen, wenn du diesen freilässt, so bist du kein Freund des Kaisers. Denn wer sich selbst zum König macht, der stellt sich gegen den Kaiser. Jetzt ist es quasi wie beim Poker. Die letzte Karte wird auf den Tisch gelegt. Und die Juden versuchen alles, damit Pilatus endlich dieses Todesurteil unterschreibt. Sie haben alles versucht und am Schluss sagen sie zu Pilatus, wenn du ihn jetzt freilässt, dann bist du kein Freund des Kaisers. Und ihr müsst wissen, dass die Geschichte uns sagt, dass bevor dieser Prozess hier mit Jesus stattfand, in Rom bereits ein Prozess wegen Korruption gegen Pilatus lief. Denn Pilatus war schon in der Vergangenheit dafür bekannt, unschuldige Menschen zum Tode verurteilt zu haben. Und an diesem Tag, da war aber etwas in ihm, das ihm davon abgehalten hatte, zunächst Jesus einfach zu verurteilen. Irgendwas war da in dem Wesen Jesu, das ihn abhielt, kurzen Prozess zu machen. Pilatus wollte Jesus retten. Aber die Juden sagten, wenn du ihn freilässt, werden wir dem Kaiser Bericht erstatten. Und wir wissen ja, wenn wir Matthäus 27 aufschlagen, wissen wir sogar, dass seine Frau ihm noch eine Nachricht schicken lässt und sagt, hab nichts mit diesem Mann zu schaffen. Sie warnt ihn sogar noch. Und wir lesen jetzt weiter hier in Vers 13. Und als nun Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus hinaus und er setzte sich auf den Richterstuhl. Und Vers 16, da übergab er ihnen Jesus, damit er gekreuzigt werde. Und wir kommen zum sechsten und letzten Fehler von Pilatus. Pilatus sagt sich in diesem Moment, wenn ihr mich jetzt mit meinem Beruf, mit meiner Stellung angreift und mich damit bedroht, wenn es jetzt eine Wahl ist zwischen meinem Beruf und zwischen Jesus, zwischen ihm, dann muss er gehen. Dann muss Jesus gehen. Dann muss er sterben. Denn Pilatus denkt in diesem Moment nur an sein irdisches Leben, an seine eigene Zukunft. Und ja, wahrscheinlich hätte Pilatus auch seinen Beruf verloren. Aber wenn er sich für Jesus stark gemacht hätte, wenn er Jesus freigelassen hätte, dann hätte er das ewige Leben gewinnen können. Und was ist es mehr wert? Vielleicht ist es bei euch auch so. Vielleicht würden wir gerne Jesus dienen. Aber da ist unser Beruf, der uns so einspannt, der uns so viel Zeit kostet. Vielleicht würdest du sogar gerne hauptberuflich für Jesus arbeiten. Aber du hast Angst, deinen Job zu verlieren und ohne finanzielle Mittel dazustehen. Vielleicht würdest du auch jeden Sabbat gerne in die Gemeinde gehen, aber das ist dein Beruf, der dich davon abhält. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass jeder Beruf oder dein Beruf schlecht ist. Ich sage auch nicht, dass jeder jetzt seine Arbeit stehen und liegen lassen soll und seine Arbeit aufgeben soll. Aber ich möchte ehrlich mit euch sein. Wenn wir zurückdenken an die Adventbewegung, an unsere Pioniere, als die Menschen 1844 glaubten, dass Jesus wiederkommen würde, was haben sie getan? Manche haben sogar ihr Zuhause verlassen, ihren Beruf, um die Botschaft in alle Welt zu tragen. Was ist, wenn du wüsstest, dass Jesus bald wiederkommen würde? Würde das was in deinem Leben verändern? Ich denke, wir wissen alle, dass Jesus wirklich sehr bald wiederkommen wird. Amen. Amen. Hä? Aber wird das was in unserem Leben verändern? Hat das eine Bedeutung für uns? Ich bitte euch, macht nicht denselben Fehler wie Pilatus. Ein Fehler führte zum nächsten, zu einem noch größeren Fehler, bis Pilatus Jesus ans Kreuz brachte. Wir wissen, dass Pilatus nach dem Tod Jesu nach Rom zurückgerufen wurde. Er wurde des Unrechts überführt und er verlor schließlich seine ganze Ehre. Und noch tragischer, er nahm sich sogar das eigene Leben. Vielleicht erkennst du auch in dieser Geschichte von Pilatus Parallelen zu deinem eigenen Leben. Vielleicht hast du auch Fehler gemacht in der Vergangenheit. Aber ich bitte dich, wenn der Heilige Geist heute zu dir spricht und dir aufzeigt, Veränderungen in deinem Leben durchzuführen, dann geh dem nach. weise die Stimme des Heiligen Geistes nicht ab, so wie Pilatus es getan hat. In Hebräer 4, Vers 7 heißt es, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Ich wünsche uns so sehr, dass wir aus dieser Geschichte von Pilatus lernen für uns heute. Lasst uns doch wirklich Jesus treu dienen, egal was es kosten mag. Und lasst uns ihn wirklich an erste Stelle in unserem Leben setzen. Er soll die Priorität Nummer 1 haben. Amen. Wir wollen zum Abschluss noch gemeinsam aufstehen und gemeinsam beten. Lieber Heiland, hab Dank, dass du dein Leben für uns dahingegeben hast, Herr. Welch unbegreifliche Liebe, dass du sogar in den letzten Stunden deines Lebens alles dran gesetzt hast, um Pilatus zu retten. Herr, wir machen heute noch dieselben Fehler wie er. Auch wir, wenn wir in unser vergangenes Leben schauen, dann haben wir oftmals danach getrachtet, Menschen zu gefallen, statt dir. Vergib uns, Herr. Hilf, dass wir dich an erste Stelle in unserem Leben setzen, dass wir uns nicht für dich schämen, dass wir für dich einstehen, für die Wahrheit einstehen. Koste es, was es wolle, dass du die Priorität Nummer 1 in unserem Leben bist. Und ich bitte dich, Herr, wenn heute hier jemand ist, der noch nicht die Entscheidung für dich getroffen hat, Herr, dann bewege sein Herz, es jetzt zu tun, Herr. Du sagst, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht. Hilf, Herr, dass wir dem Wirken deines Heiligen Geistes doch nachgeben. Und vielleicht ist da auch eine persönliche Sache in unserem Leben, eine Entscheidung, die wir schon lange aufgeschoben haben, wo Jesus uns auffordert, weihe dich mir ganz, Herr. Hilf, Herr, dass wir diese Entscheidung nicht mehr aufschieben, dass wir hier nicht rausgehen, ohne diese Entscheidung zu treffen, dass wir unser Leben in diesem Punkt verändern wollen. Gib uns die Kraft dazu, das auch umzusetzen mit deiner Hilfe. Dies bitte ich im Namen Jesu. Amen.